Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr. Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der TIBIT-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During. Der Unbesprechbare haben wir den ersten Teil unserer Sendung überschrieben. Nein, die Rede ist nicht von Gott, sondern vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, der sich offensichtlich gottähnlich fühlt oder es zumindest liebt, wenn er dafür gehalten wird. Wir spüren seinem Werdegang nach.
Dazu bringen wir wieder Meldungen, Terminhinweise und natürlich Musik.
Der Unbesprechbare. Am 27. Oktober vorigen Jahres hätten die Konfuzius-Institute an den Universitäten Duisburg-Essen und Hannover in einer Online-Vorlesung Stefan Austs und Adrian Geiges Buch Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, vorstellen wollen. Doch sie bekamen einen Maulkorb umgehängt und mussten die Veranstaltung absagen.
Mit chinesischer Höflichkeit hatte die Kooperationsuni in Wuhan kurz zuvor mitgeteilt, dass sie eine solche Veranstaltung nicht gut fände. Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar, wird eine Mitarbeiterin zitiert.
Immerhin nimmt dieser Unbesprechbare die höchsten Ämter der Volksrepublik China ein. Wie gelangte er dahin?
Herr Xi Jinping, Jinping ist sein Vorname und der steht nach chinesischer Sitte hinter dem Familiennamen, ist seit 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, einer Partei, die in China über allem steht und alles bestimmt, denn der absolute Führungsanspruch der Partei über den Staat ist in der Verfassung festgeschrieben und darf nicht angetastet werden.
Wichtig zu wissen: Der Generalsekretär der KP Chinas ist der Chef. Das ist in unserer Parteienlandschaft anders. Als Parteichef steht Xi an der Spitze des Ständigen Ausschusses, dem obersten Führungsgremium der Kommunistischen Partei Chinas. Es legt die Leitlinien der Politik fest.
Zurück zu Xi Jinping. Über die Parteiführung hinaus übernahm er von Hu Jintao den Vorsitz der Zentralen Militärkommission und schließlich 2013 das Amt des Staatspräsidenten. Alle Führungspositionen von Partei, Militär und Staat waren und sind nun in seiner Hand vereint.
Vom Prinzen zum Landarbeiter. Xi Jinping wurde 1953 in Peking in privilegierten Verhältnissen geboren. Sein Vater, Xi Zhongxun, hatte als Guerillaführer schon in den 1930er Jahren an Maos Seite gekämpft und war bis zum Vizepremierminister aufgestiegen. Seine Mutter, Xi Jin, bereits mit 15 Jahren in die Partei eingetreten, war Lehrerin an der Zentralen Parteischule der KP. Xi Jinping gehörte also zum Roten Adel. Er besuchte eine Eliteschule. 1962, der Junge war gerade 9 Jahre alt, wendete sich sein Schicksal. Sein Vater wurde verhaftet.
Er war Opfer der Kulturrevolution geworden, die Mao Zedong angezettelt hatte, um sich politischer Konkurrenten zu entledigen. Wie andere Intellektuelle musste er an den furchtbaren sogenannten Kampf- und Kritiksitzungen teilnehmen.
Die Opfer wurden öffentlich gedemütigt, geschlagen, gefoltert. Sie mussten ihre Schuld bekennen und Selbstkritik üben. Auch Xis Mutter wurde, weil sie sich von Mann und Sohn nicht distanzieren wollte, öffentlich als Verräterin bezeichnet und von den Rotgardisten über das Schulgelände gezerrt.
Wie es Xi Jinping selbst in dieser Zeit erging, wird in seiner offiziellen Biografie nur knapp angedeutet.
Während der Kulturrevolution 1966 bis 1976 wurde er Opfer von Kampf- und Kritiksitzungen, war gezwungen, ohne Dach über dem Kopf durchs Land zu ziehen und wurde sogar inhaftiert.
In einem seiner seltenen Berichte über die Zeit sagte er selbst, dass sie ihm 100-mal drohten, ihn hinzurichten und dass er von morgens bis abends Mao-Zitate aufsagen musste.
Xi Jinpings Reaktion auf die Ereignisse ist erstaunlich. Er wandte sich nicht vom Kommunismus ab, ging nicht in Opposition wie viele andere. Nein, da sein Vater als Konterrevolutionär verurteilt wurde, musste er sich noch revolutionärer geben als die anderen, wenn er überleben wollte, erklären die Autoren Aust Geiges.
Xi verdoppelte seine Anstrengungen beim Studium von Maos Werken, lernte dessen Reden auswendig und verinnerlichte Maos Wirken. Er besuchte in Peking eine normale Schule, bis Mao in einer neuen Phase der Kulturrevolution alle Schulen und Universitäten schließen ließ und die Jugendlichen aufs Land schickte, um von den Bauern umerzogen zu werden.
So kam Xi mit 15 Jahren in eine landwirtschaftliche Produktionsbrigade im Bergland Zentralchinas. Der Aufenthalt muss für das Stadtkind mit einem Kulturschock begonnen haben, denn die Dörfler wohnten in Höhlen und schliefen auf Betten aus formgewärmten Ziegelsteinen.
Doch Xi Jinping gewann die Menschen durch seine tatkräftige Mitarbeit für sich. Er beschloss zu überleben, indem er roter als rot wurde, berichten die Autoren, und dass er 2 Koffern mit Büchern in das Dorf mitgenommen habe, die er beim Schein einer Petroleumlampe studierte. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, aber auch einige belletristische Werke der Weltliteratur.
Passend dazu vollzog Xi einen wichtigen Schritt für seine spätere politische Karriere. Er ersuchte um Aufnahme in die Kommunistische Partei Chinas. Das wurde zunächst wegen seines Vaters abgelehnt, der als Abweichler eingestuft war. Erst das 10. Aufnahmegesuch erbrachte 1973 den erwünschten Erfolg.
Nach 7 Jahren auf dem Land kehrte Xi Jinping 1975 nach Peking zurück. Als ich mit 22 heimkehrte, hatte ich ein klares Ziel vor Augen und war voller Selbstvertrauen, wird er zitiert.
Xi promovierte in Jura, studierte auch Chemie und Marxismus. In seiner Dissertation plädierte er für eine Öffnung zur Marktwirtschaft und legte dar, dass sich die Lebensmittelversorgung in China verbessert habe, seit die unter Mao eingerichteten Volkskommunen abgeschafft wurden.
Weltfunk.
Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und dem Titelthema Der Unbesprechbare. Xi Jinpings weiter Weg nach oben. Die Entwicklung Chinas nach Mao beschreibt der britische Sinologe Kerry Brown so.
Mao gelang die Wiedervereinigung der Nation. Er beendete die Epoche der Teilung und des Zerfalls. Unter Deng Xiaoping wurde klar, dass China ohne wirtschaftliche und materielle Stärke niemals wirklich sicher sein könne. So begann Deng, die chinesische Wirtschaft zu reformieren und sie für den Weltmarkt zu öffnen. Es blieb die übergreifende Vision, mit Hilfe des Marxismus die Entwicklung einer reichen, starken und mächtigen chinesischen Nation umzusetzen.
War dies die Vision des jungen Xi Jinping, das Ziel, das er anstrebte und das ihn ganz nach oben bringen sollte? Schon seit seinem Landaufenthalt zeichnete sich deutlich eine Charaktereigenschaft ab. Jeder Schritt in seinem Leben folgt einem Kalkül.
1982 gab Xi seine Stelle im Verteidigungsministerium auf, wo er schon wichtige Kontakte knüpfen konnte. Stattdessen wurde er stellvertretender Chef des Kreisparteikomitees in Zhengding, einer mittelgroßen Stadt in der Provinz Hebei.
Es gelang ihm auch hier, die Wertschätzung der Bürger zu gewinnen. Unter anderem verschaffte er der Stadt ein Filmprojekt, das dieser Ansehen und Geld einbrachte.
1985 sorgte ein Freund seines inzwischen rehabilitierten Vaters dafür, dass Hi Vizebürgermeister in Xiamen wurde, einer Stadt, die Taiwan gegenüberliegt und durch die gelockerten Wirtschaftsbeziehungen aufblühte. Dazu wird Hi zitiert: Ich will die Reform schmecken und offen für die Außenwelt sein.
1987 heiratete Hi in zweiter Ehe die schon damals berühmte Sängerin Peng Liyuan. Es war eine moderne Ehe. Peng Liyuan ging wegen ihrer Auftritte zurück nach Peking. Hi wurde Parteichef des Bezirks Ningde, etwa 1500 Kilometer weiter im Süden.
Hier demonstrierte Hi einer Gruppe von Funktionären sein Amtsverständnis. Wie die Autoren Aust Geiges berichten, ließ er sich von den Bürgern 700 Beschwerden übergeben und löst etwa 200 Probleme gleich an Ort und Stelle. So sollten sich seiner Meinung nach gute Funktionäre um die Bürger kümmern.
Von großer Bedeutung für den Aufstieg Xi Jinpings war sein Kampf gegen die Korruption, die im öffentlichen Leben weit verbreitet ist. So las zum Beispiel am 25. Juli 1989 ganz China in Renmin Ribao, dem offiziellen Parteiorgan, zwar nichts zu den gleichzeitig ablaufenden Ereignissen auf dem Tiananmen-Platz, wohl aber über Xi Jinping. Wie das Blatt berichtete, hatten sich mehr als 7000 Parteifunktionäre im Bezirk Ningde an öffentlichen Geldern bereichert. Xi Jinping als dortiger Parteichef hatte die Missstände aufgedeckt und die Schuldigen bestrafen lassen.
Mit seinem nächsten Posten als Gouverneur der Provinz Zhejiang gelangte Xi zugleich in die Führungsetage der Partei. Auch hier wirkte er als Saubermann. In der größten Tageszeitung wandte er sich unter Pseudonym gegen die Dekadenz von Funktionären, deren Verschwendung für Essen, Alkohol oder Prostituierte. Prostitution ist in China verboten. Xi trieb die Sorge an, dass die Funktionäre durch ihr Verhalten den Draht zur Bevölkerung verlieren und damit einen Machtverlust für die Partei verursachen könnten.
Einen weiteren Aufstieg in der Parteihierarchie bedeutete seine Aufnahme in das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Zunächst ohne Stimmberechtigung, ab 2002 dann als Vollmitglied. Schon 2006 notierte der damalige US-Botschafter nach einem Essen mit Xi: Der Sekretär der KP in Zhejiang, Xi Jinping, ein Anwärter für die Nachfolge von Hu Jintao.
Für noch höhere Aufgaben empfahl sich Xi nicht nur als Gouverneur in Zhejiang, wo unter seiner Führung ein Wirtschaftswachstum von 13,6% erreicht wurde, sondern auch durch seine kurze Tätigkeit in Shanghai. Dort ersetzte er den korrupten Bürgermeister, auf dessen Konto sich unrechtmäßig erworbene Gelder in Millionenhöhe fanden und sorgte für Ordnung.
2007 wurde Xi in den Ständigen Ausschuss des Politbüros gewählt und ein Jahr später zum Vizepräsidenten. Damit galt er als designierter Nachfolger von Staatspräsident Hu Jintao.
Eine weitere Bewährungsprobe auf Xis Weg nach oben waren die Olympischen Spiele 2008. Die Partei ernannte Xi Jinping zum Leiter des Vorbereitungskomitees. China sollte als ein fröhliches und freies Land dargestellt werden und dazu musste nach Parteimeinung alles bis aufs kleinste Detail vorbereitet sein. Immerhin erwartete man eine 500.000 Ausländer.
Die chinesische Führung fürchtete, tibetische Separatisten oder islamistische Extremisten könnten den Blick der Welt auf Peking für ihre Proteste ausnutzen. Noch mehr aber fürchteten sie die Armen, die am Südbahnhof in verfallenen Hütten hausten und die Ausländern heimliche Botschaften zuzustecken versuchten. Einige von ihnen waren nach Peking gekommen, weil korrupte Funktionäre sie um Haus und Land betrogen hatten.
Betrogen worden war auch ein Teil der 300.000 Pekinger, die wegen der großartigen neuen Olympiabauten ihre Häuser verlassen mussten und keine oder eine unzureichende Entschädigung erhielten. Doch alle Proteste wurden niedergeschlagen, die lästigen Armen und Behinderten aus der Hauptstadt entfernt.
Es kam zu keinen größeren Zwischenfällen und die Olympischen Spiele wurden ein voller Erfolg, zumal China die meisten Goldmedaillen gewann. Chis weiterer Aufstieg war also sicher.
So wurde er 2012 auf dem 18. Parteitag zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gewählt. Damit ist er gleichzeitig Vorsitzender der Militärkommission und befehligt die größte Armee der Welt. Ein halbes Jahr später, am 14. März 2012, übernahm Xi Jinping das Amt des Staatspräsidenten. Er war ganz oben angekommen.
Aber es musste mehr sein. Im Oktober 2017 beschlossen die Delegierten des 19. Parteitags, Xi Jinpings Gedankengut für das neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung in die Parteiverfassung aufzunehmen. 2018 erfolgte die Aufnahme in die Staatsverfassung. Nach Mao Zedong und Deng Xiaoping ist Xi Jinping damit der dritte Parteiführer, der in der Verfassung namentlich erwähnt wird.
Keine Steigerung mehr möglich? Doch. Im März 2018 kippte der Nationale Volkskongress die Beschränkung der Amtszeit des Staatsoberhauptes. Diese war in den 1980er Jahren auf 2 Amtsperioden, gleich 10 Jahre, festgelegt worden, um Machtmissbrauch wie unter Mao zu verhindern. Xi Jinping kann also nun wie ein absolutistischer Herrscher auf Lebenszeit im Amt bleiben.
Weltfunk.
Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und dem Titelthema Der Unbesprechbare.
Xi Jinping ist Regierungschef einer Wirtschaftsmacht, die mit den USA um den ersten Platz streitet. Er herrscht über die größte Bevölkerung der Welt, das viertgrößte Staatsgebiet. Ihm untersteht die größte totalitäre Partei der Welt und ein militärisch hochgerüsteter Staat. Wer Xi kritisiert, verstößt gegen die chinesische Verfassung. Aufgrund dieser Machtfülle gilt Xi als mächtigster Mann der Welt, als der neue Mao.
Der Kult, der einst um Mao gemacht wurde, wird nun durch einen Kult um Xi ersetzt. Sein überlebensgroßes Bild erscheint auf Werbetafeln am Straßenrand, auf Tellern in Kaufhäusern oder auf Autozubehör.
Xi gilt als überragender Führer, der nicht einmal mehr angesprochen werden kann. In Videos wird er als Xi Dada, großer Onkel Xi, besungen und seine Frau als Peng Mama. Viele Chinesen sind von ihm so begeistert, dass sie aus ganz China in das Dorf pilgern, wo Xi während der Kulturrevolution gelebt hat.
Was können China und die Welt von diesem überragenden Führer erwarten? Die Signale sind durchaus widersprüchlich.
Am 22. September letzten Jahres äußerte sich Xi Jinping vor der 76. UN-Generalversammlung über Demokratie.
Demokratie ist kein Privileg, das einem bestimmten Land vorbehalten ist, sondern ein Recht, das Menschen aus aller Welt genießen können. Die jüngsten Ereignisse in der Welt zeigen, dass Militärinterventionen von außen und die sogenannte demokratische Transformation nichts anderes als Leid und Schaden anrichten.
Das klingt gut, aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Die Menschen im Machtbereich Xi Jinpings genießen keine Demokratie. Im Einparteienstaat China ist die Vorherrschaft der Partei über den Staat in der Verfassung verankert. Das Gleiche gilt auch, wie wir gehört haben, für die Gedanken Xi Jinpings. Partei und Staat sind also gegen jegliche Kritik geschützt. Zuwiderhandlungen ziehen harte Strafen nach sich. Einsprüche gegen entsprechende Gerichtsurteile sind nicht möglich. Die Verurteilungsquote liegt bei 99%.
Verboten ist es, Cliquen, Fraktionen oder Landsmannschaften zu bilden, Witze über die Parteiführung zu machen, schädliche Informationen im Internet weiterzuleiten oder Richtlinien und Maßnahmen des Zentralkomitees zu kritisieren.
Im zweiten Teil des Zitats wendet sich Xi Jinping gegen Militärintervention von außen und gegen sogenannte demokratische Transformation. Seine Übergriffe und Drohungen gegen Taiwan und die Transformation in Hongkong, nicht Richtung Demokratie, sondern genau umgekehrt, sprechen eine andere Sprache.
Xis Vision vom Überwachungsstaat ist ebenso wenig ein demokratischer Aufbruch. Schon länger hat China Videoüberwachung und Gesichtserkennung erprobt, damals zur Vermeidung von Demonstrationen und Straftaten, was ganz gut gelang.
Ziel ist jedoch eine perfekte Gesellschaft. Mit Hilfe der Überwachungsanlagen und eines Punktesystems sollen die Bürger zu sozial vorbildlichem Verhalten und Rücksichtnahme erzogen werden. Das System ist noch nicht flächendeckend eingerichtet, doch stehen schon 20 Millionen Chinesen mit Minuspunkten auf der schwarzen Liste, wohingegen andere mit Pluspunkten in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Xis Kampf gegen die Korruption wird weitergehen. Eiserne Disziplin, sagte er in einer seiner ersten Reden als Parteichef, ist die ruhmreiche Tradition und ausgeprägte Überlegenheit unserer Partei.
Da Xi diese Tradition vor allem durch Korruption gefährdet sieht, kam es seit 2012 zur Bestrafung von 4,5 Millionen Funktionären, darunter 7 aus der obersten Führungsebene und 24 hohen Generälen. Dieser Kampf gegen Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit macht ihn bei den Chinesen populär. Xi gilt ihnen als der harte Mann, der endlich aufräumt.
Aber zur gleichen Zeit begann auch eine Verhaftungswelle von Anwälten, die sich für die Rechte einfacher Bürger eingesetzt hatten, um sie vor Behördenwillkür zu schützen. Im Staatsfernsehen wurden sie als geldgierige Abzocker dargestellt.
Inwieweit Xi Jinping selbst von Korruption betroffen ist, liegt im Dunkeln. Seine Tochter machte ihren Abschluss an der teuren Harvard-Universität. Hatte sie vielleicht ein Stipendium erlangt? Und wie erklären sich die riesigen Vermögen, die Xis Schwester und Schwager angehäuft haben?
Weltfunk.
Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und dem Titelthema Der Unbesprechbare. Weitergehen wird auch Xis Kampf gegen die Religionen, und zwar gegen alle Religionen. Religiöse Gläubige in Gläubige der Partei verwandeln, ist der Titel einer entsprechenden Kampagne.
Von katholischen Gläubigen einer Provinz verlangte sie, das Bild der Jungfrau Maria durch das Porträt von Xi Jinping zu ersetzen. Ebenso wurden und werden in Tibet buddhistische Manisteine durch solche mit kommunistischen Parolen ersetzt.
In Tibet wüten die Kommunisten besonders gegen alles Religiöse. Buddha-Stadion wurden gesprengt, Klöster zerstört, die Religionsausübung rigoros behindert und verhindert. Im Nachrichtenteil kommen wir auf letzte Ereignisse zurück.
Nicht enden wird auch die Unterdrückung der nationalen Minderheiten wie Tibeter und Uiguren und das Bestreben, sie mit allen Mitteln zu Chinesen zu machen. Mit dem Vorwurf der Spaltung und des Separatismus wird jegliche Regung eigener Identität und Tradition der Minderheiten kriminalisiert.
Den Machthabern Chinas wird kultureller Genozid nicht nur an den Tibetern, sondern auch an den Uiguren vorgeworfen und nachgewiesen.
In der Außenpolitik wird der Kampf um Einfluss weitergehen. Mit Beginn der Ukraine-Krise verstärken sich die Beziehungen zwischen Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ihr Treffen während der Olympischen Winterspiele bekräftigt ihre gemeinsame Position gegenüber dem Westen.
Um internationalen Einfluss geht es auch bei Xi Jinpings größten und vielleicht riskantestem Projekt, der neuen Seidenstraße. Innerhalb eines Jahrzehnts will Xi mehr als 1 Billion US-Dollar ausgeben, um Infrastrukturprojekte in etwa 64 Ländern anzustoßen. Nicht selten führt dies zu einer Verschuldung der auf diese Weise beglückten Länder.
Die KP Chinas und das chinesische Volk sind voller Zuversicht, der Menschheit bei ihren Bemühungen um eine bessere Gesellschaftsordnung chinesische Lösungen zu bieten. Und wir werden uns weiter anstrengen und mutig voranschreiten zu noch hellerem Ruhm, wird Xi Jinping zitiert.
Auf die bisher bekannten chinesischen Lösungen kann die Welt gern verzichten. Ob Xi Jinping zu hellerem Ruhm voranschreitet? Es gibt auch andere, die nach der Macht streben. Und es gibt die vielen Opfer seiner Politik. Gleich vielen Autokraten vor und mit ihm wird er sich nicht freiwillig von der Macht verabschieden können. Die Gefahr, ganz tief zu fallen, wäre zu groß.
Nun zu unserer Medienschau.
Tibet aktiv, Berlin. Am 21. Januar, genau 2 Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele, ketteten sich ein tibetischer und ein jüdischer Aktivist an die Drehtüren der Allianzzentrale in Berlin-Adlershof.
Sie sowie weitere Aktivistinnen und Aktivisten, darunter Mitglieder der Tibet-Initiative, forderten von Allianzchef Oliver Bethe, dass der Konzern sein Sponsoring der Olympischen Spiele in Peking unverzüglich beendet und sich öffentlich zur Menschenrechtslage in China positioniert.
Wir meinen, delikat an der Sache ist, dass bei der Allianz gerade eine Aktion zur Aufarbeitung ihrer Kontakte zum Naziregime zu Ende ging. Hat die Konzernleitung so wenig daraus gelernt, dass sie gleich dem nächsten totalitären Regime in die Arme stolperte?
Übrigens, das Angebot der Polizei, die Blockierer zu entfernen, wurde von der Allianz abgelehnt. Vielmehr wurde den Demonstranten versichert, in der Konzernleitung in München werde sich umgehend ein Krisenstab mit ihrer Forderung befassen, worauf die Blockade beendet wurde.
Bis zum Eröffnungstag der Spiele hat sich die Allianz allerdings nicht öffentlich zur Menschenrechtslage in China geäußert. Die Tibet-Initiative Deutschland sieht darin einen Bruch der Zusagen. Sie setzte den Protest fort.
Insgesamt freut uns, dass offensichtlich der Blick auf China kritischer geworden ist. So viel Berichterstattung über die dortige Situation war selten. Und das nicht nur wegen der Umweltsünden von wahrhaft olympischem Ausmaß, sondern auch wegen der Menschenrechte.
In vorderster Front die Uiguren, aber auch Tibet und Hongkong werden erwähnt. Und es wird offenkundig, dass die chinesische Führung mit der Bevölkerung im Kernland, den Han-Chinesen, nicht besser umgeht, wenn die sich nicht in das Schema pressen lassen. Wie verfehlt die Vergabe olympischer Spiele an China und deren Förderung sind, zeigt sich erneut in den folgenden Meldungen.
Wer von uns erinnert sich heute noch an Tenzin Delek Rinpoche? Vor 20 Jahren bemühten sich viele Leute darum, diesen berühmten tibetischen Mönch vor der Hinrichtung zu retten. Auch wir haben uns hier für ihn eingesetzt.
Es gab Hoffnung, als 2005 das Todesurteil gegen ihn in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde. Doch 2015 erfuhr die Welt, dass Tenzin Delek Rinpoche in einem Gefängnis in Chengdu gestorben sei, angeblich an Herzversagen. Sein Leichnam war eingeäschert worden. Unabhängige Untersuchungen zur Todesursache gab es nicht.
Tenzin Delek Rinpoche, Jahrgang 1950, stammte aus der ehemals tibetischen Provinz Kham. Er wurde Mönch und er wurde vom Dalai Lama als Reinkarnation eines Abtes anerkannt.
Weithin bekannt wurde er als Förderer der traditionellen tibetischen Medizin und als Mahner gegen Umweltsünden. Ins Visier der Behörden geriet der Lama, als er der Kommunistischen Partei Chinas vorwarf, sie würde sowohl in Kham als auch in der autonomen Region Tibet wichtige Umweltprobleme ignorieren.
In den Jahren 2001 und 2002 explodierten in der chinesischen Provinz Sichuan, zu der Kham heute zum größten Teil gehört, 3 Bomben. Die Partei machte dafür eine terroristische, tibetisch-buddhistische Gruppe verantwortlich und bezeichnete Tenzin Delek Rinpoche und dessen Assistenten Lobsang Dondup als die Hauptschuldigen.
Beide wurden 2002 nach einem Prozess in Sichuans Hauptstadt Chengdu zum Tode verurteilt. Bereits 2003 wurde Lobsang Dondup hingerichtet, noch während das Europäische Parlament, die USA und führende NGOs den Prozess anfochten.
Als 2015 der Tod von Tenzin Delek Rinpoche bekannt wurde, brachen in seiner Heimatprovinz Unruhen aus, die von den chinesischen Behörden brutal unterdrückt wurden. In der Folgezeit wollten ihn Verwandte, Wegbegleiter und Schüler durch eine lebensgroße Statue ehren. Sie wurde von chinesischen Künstlern gefertigt und sollte in Indien aufgestellt werden.
Soweit die Vorgeschichte. Offenbar fürchtet die Kommunistische Partei Chinas Tenzin Delek Rinpoche und sein Andenken noch immer.
Die Aktion wurde als Verschwörung eingestuft, mehrere Personen verhaftet und misshandelt, die Statue beschlagnahmt. Bei einer Razzia in der Wohnung seiner jüngeren Schwester wurden darüber hinaus persönliche Erinnerungsstücke konfisziert.
Die verhafteten Personen kamen inzwischen wieder frei. Doch Porträts von Tenzin Delek Rinpoche werden, wo immer sie auftauchen, beschlagnahmt. Und wer es wagt, die Erinnerung an ihn zu pflegen oder ihn auch nur zu erwähnen, muss mit Verhaftung rechnen.
Weltfunk.
Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland. Als vor Jahren die Terroristen des IS die Buddha-Statuen von Bamyan sprengten, ging, völlig berechtigt, ein Aufschrei durch die Medien. Die jahrhundertealten Kunstwerke waren Orte und Symbole buddhistischer Spiritualität.
Wie Radio Free Asia und mehrere NGOs im Januar meldeten, sind nun wieder Orte und Symbole buddhistischer Spiritualität gesprengt worden. Was war darüber in den Medien zu hören oder zu lesen? Nichts.
Freilich ging der Terrorakt diesmal nicht vom IS aus, sondern von der Kommunistischen Partei Chinas und ihren Erfüllungsgehilfen. Was war geschehen? Nach einem schweren Erdbeben in Drango, Ost-Tibet, im Jahre 1973 mit mehreren tausend Todesopfern hatten die überlebenden Bewohner beschlossen, eine große Buddha-Statue zu errichten, die sie vor weiteren Katastrophen schützen sollte.
Viel Geld wurde gesammelt. Alles in allem rund 6,5 Millionen US-Dollar, die Genehmigungen eingeholt und am 5. Oktober 2015 war der Bau vollendet. Eine 30 Meter hohe Buddha-Statue aus Bronze, umgeben von 45 Gebetsmühlen, erstrahlte im Ort Drango zur Freude und Stärkung der gläubigen Buddhisten. Selbst die chinesisch kontrollierte Regionalpresse lobte Idee und Ausführung des Projekts.
Nun dulden freilich weder die Ideologen des IS noch die der chinesischen KP eine andere Religion als die eigene. Mich erinnert das an den Ausspruch des damaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, 1968 beim Anblick der Universitätskirche in Leipzig. Das Ding muss weg.
Und das Ding kam weg, sowohl damals in Leipzig als auch jetzt im tibetischen Drango. Die Baugenehmigungen wurden für ungültig erklärt, das Bauwerk als zu hoch eingestuft, gesprengt und abgetragen. Dass dem Akt auch die 45 Gebetsmühlen zum Opfer fielen und die inzwischen aufgehängten Gebetsfahnen, das Ding musste weg.
Die Tibeter wurden gezwungen, dem Terrorakt zuzuschauen, zur Erziehung. Inzwischen ging der staatliche Vandalismus weiter. Das Kloster Drangpo und eine weitere Statue, diesmal des Buddha Maitreya, wurden zerstört. Der Abt und andere tibetische Mönche und Laien geschlagen und in Haft genommen. Schwer misshandelt wurden auch Tibeter, die im Verdacht stehen, Informationen über das Verbrechen weitergegeben zu haben.
Wir meinen, die Kommunistische Partei Chinas tut alles, um die Unterschiede zwischen ihr und einer terroristischen, kriminellen Vereinigung zu verwischen.
Zum Abschluss noch einige Hinweise. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de.
Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über www.tibet-initiative.de/Regionalgruppe Ulm.
Am 10. März, dem nunmehr 63. Jahrestag des Volksaufstands in Tibet gegen die chinesische Besetzung, werden wieder zahlreiche Kommunen die tibetische Flagge zeigen, die heute in China verboten ist. Darunter die Städte Ulm und Neu-Ulm.
Aus diesem Anlass werden wir am Donnerstag, 10. März, eine Mahnwache vor dem Neu-Ulmer Rathaus abhalten. Beginn ist um 15 Uhr, Ende um 16 Uhr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Noch einmal, Donnerstag, 10. März, Neu-Ulmer Rathaus, 15 bis 16 Uhr.
Für Palmsonntag, den 10. April, haben wir unseren großen Bücherflohmarkt geplant. Er soll im Rahmen des Pfaffenhofener Frühjahrsmarkts stattfinden. Und es soll der letzte werden, den wir durchführen, denn die verbliebenen Mitstreiter können den Arbeitsumfang nicht mehr stemmen.
Also merkt euch bitte vor, Palmsonntag, 10. April von 9 bis 18 Uhr Bücherflohmarkt der Tibet-Initiative im Rathaus Pfaffenhofen. Dieser Termin gilt mit dem Vorbehalt, dass wir die Veranstaltung unter den dann geltenden Corona-Regelungen sinnvoll durchführen können.
Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 21. April 2022 um 18 Uhr.
Das Manuskript zum heutigen Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch, Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren.
Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz. Studiotechnik Amelie Schwab.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 21. April 2022 hier bei Radio Free FM.
Bleibt bis dahin gesund.